Advent oder Adventszeit, das hat ja mit Erwartung zu tun. Das Wort Advent bedeutet erwarten oder warten. Wir warten auf Weihnachten, auf die Feierlichkeiten, die kommen werden. Wir freuen uns darauf, auch trotz der Umstände, trotz der Corona-Umstände, trotzdem, wir freuen uns auf die Feierlichkeiten. Wir freuen uns und wir warten auf das Kommen Jesu, auf das zweite Kommen Jesu, auf das erste ist schon gekommen und auf das zweite auch. Und in dieser Zeit wünschen wir uns viele Begegnungen mit Gott, nicht nur in der Adventszeit natürlich, auch immer. Aber hier in der Adventszeit besonders, es ergeben sich viele Möglichkeiten, wo man Gott begegnen kann. Beim Bibellesen, beim Gebet, beim Predigt hören, Gottesdienst besuchen, Abendmahl feiern, nachdenken. Und das ist unser Wunsch, dass wir Gott begegnen. Begegne Gott, er ist unbegreiflich, haben wir letzten Sonntag gehört. Etwas Unbegreifliches, ihn kann man nicht begreifen. Und heute wollen wir darüber nachdenken, begegne Gott, er ist unveränderlich. Welche Bedeutung hat das für uns? Welche Konsequenzen hat das für uns? Lass uns darüber uns etwas Gedanken machen. Wir lesen zuerst zwei Texte, zuerst Hebräer 13, Vers 18. Jesus Christus ist derselbe gestern und heute und auch in Ewigkeit. Also Jesus ist derselbe. Und Jakobus 1, Vers 17 lesen wir, jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab, von dem Vater der Lichter, bei dem keine Veränderung ist, noch ein Schatten infolge von Wechsel. Also derselbe, keine Veränderung, das kann man nur über Gott das sagen. Nur er ist immer derselbe, und in ihm ist keine Veränderung. Bei ihm, ja, Gott ist unveränderlich. Wir Menschen, wir haben unsere Stärken und Schwächen, das ist normal. Gott aber hat keine Schwächen, er hat nur Stärken. Eine der entsetzlichen Schwächen von Menschen, von uns, ist unsere Vergänglichkeit. Dass wir vergehen, dass wir nicht immer bleiben so, wir bleiben nicht derselben. Man muss mal sagen, auch Gott sei Dank, in bestimmten Kontext. Aber dass der Mensch vergänglich ist, das ist eine sehr große Schwäche des Menschen. Mit der Zeit verschwindet von der Oberfläche. Egal, wie viel Zeit es vergeht, egal, was er auch Gutes tut, auch was er Böses anstellt, er vergeht. Und es ist nur noch eine Frage der Zeit und der Mensch ist endgültig weg. Seine Veränderbarkeit ist eine große Schwäche, dass der Mensch sich verändert, zwar Richtung Vergänglichkeit, in diese Richtung. Ich habe hier ein Beispiel gebracht dafür. Dieser Mensch, am Leben dieses Menschen sieht man seine Veränderungen, wie er in Richtung Vergänglichkeit sich verändert. Als kleines Kind zuerst, dann ein Teenie oder Jungscharler und dann ein junger Mann und dann als ein alter Mann. Richtung Vergänglichkeit. Und das ist nur eine Frage der Zeit. Wenn Gott diese Menschen noch ein paar Jahre schenken wird, dann wird er wahrscheinlich so aussehen. Sieht man ganz deutlich, in welche Richtung das geht, diese Veränderung. Und dagegen kann niemand was unternehmen. Niemand kann das aufhalten. Menschen versuchen das ein bisschen zu bremsen, machen sie sehr lächerlich dabei. Und erreichen nichts. Es kommt, der Zerfall wird kommen. Jeder Mensch verändert sich ständig. Jeder Mensch wird physikalisch einfach vergehen. Und dagegen kann der Mensch absolut nichts ausrichten. Alle Versuche sind zum Scheitern verurteilt. Bei Gott ist es anders. Das ist einer seiner Stärken. Er ist unvergänglich, weil er unveränderlich ist. Gott braucht nicht sich zu ändern. Da ist kein Bedarf für Veränderung. Er ist absolut vollkommen. Deswegen ist er unveränderlich und unvergänglich. Deswegen ist er auch ewig. Wenn du Gott begegnest, denke daran, er ist unveränderlich. Einige Bibelstellen, lass uns einfach so lesen, Aussagen über die Unveränderlichkeit Gottes. Alle seine Verordnungen sind unwandelbar. Die kann man nicht einfach so ablegen, abstimmen und abschaffen. Du bist derselbe, mein König, o Gott, Psalm 44, Vers 5, ist derselbe. Ich, der Herr, der ich der Erste bin und auch bei den Letzten noch derselbe. Also Gott spricht über sich selbst immer, ich bin immer derselbe. Ja, von jeher bin ich derselbe. Sehen wir immer wieder, ich bin derselbe, Gott sagt, ich bin derselbe, ich habe mich nicht verändert. Gott ändert sich nicht, er braucht keine Veränderung. Du hast vor Zeiten die Erde gegründet und die Himmel sind das Werk deiner Hände. Sie werden vergehen, du aber bleibst. Sie alle werden wie ein Kleid zerfallen, wie ein Gewand wirst du sie wechseln und sie werden verschwinden. Du aber bleibst, der du bist, und deine Jahre nehmen kein Ende. Das ist unser Gott. Er ist unveränderlich, er bleibt immer derselbe. Und Jesus sagt, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Auch eine starke Aussage, die niemand verändern kann. Und dann schließt es ab mit einem Lobpreis Gottes, dem König der Ewigkeit, aber dem unvergänglichen, unsichtbaren, alleinweisen Gott, sei Ehre und Ruhm von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen, so ist es. Also eine Bestätigung, ja. Das sind keine leeren, oberflächlichen Worte, es ist von Überzeugung, aus Überzeugung. Amen, dazu gesagt. Ja, wir wissen, dass Gott, er ist heilig, er ist allmächtig, er ist gerecht, er ist treu, er ist barmherzig, gnädig, allgegenwärtig, allwissend, ewig, er ist Liebe. Das wissen wir alles aus der Bibel. Er ist noch mehr als nur das. Das ist nur eine kurze Aufzählung. Und in all diesem ist Gott unveränderlich. So ist er und so bleibt er. Und zwar von Ewigkeit zu Ewigkeit. Da ist, er wird sich nicht ändern. Sein Wesen wird sich niemals ändern. Er bleibt immer so. Nun ist eine seltsame Frage. Ist das gut oder schlecht, dass Gott unveränderlich ist? Ist das für dich persönlich? Wie ist es? Ist das gut oder schlecht? Ist das für dich beruhigend oder beunruhigend, dass Gott unveränderlich ist? Wenn du weißt ganz genau, Gott wird sich nicht ändern. Ist das gut oder schlecht? Sicher, es gibt viele Vorteile für dich, dass Gott unveränderlich ist. Zum Beispiel hier eine kurze Liste. Beständigkeit, also dass Gott ist unveränderlich, wir können damit rechnen, dass sehr vieles eine Beständigkeit hat. Das wechselt nicht jeden Tag hin und her, einmal so, einmal so. Seine Naturgesetze sind immer zuverlässig und sie werden funktionieren auch heute, auch wenn wir nach Hause fahren, die werden funktionieren, weil Gott unveränderlich ist. Das sind seine Gesetze. Zuversicht, man muss nicht in der Angst leben, wenn man weiß, dass Gott unveränderlich ist, dann erfüllt es unser Herz mit Zuversicht, Zuverlässigkeit. Ja, seine Gesetze sind zuverlässig, sein Wort ist zuverlässig, seine Verheißungen sind zuverlässig. Man kann darauf bauen. Sicherheit. Oh ja, wenn man in der Hand Gottes sich fühlt, in der Hand Gottes, der sich nicht ändert, dann ist man sicher. Gewissheit. Glaube, Hoffnung auf das ewige Leben, das ist keine Ahnung, das ist kein so ein Wunsch. Das ist eine Gewissheit, sagt die Bibel. Woher wissen wir das so gut? Weil Gott unveränderlich ist. Das ist, weil es aus seinem Wesen kommt und vieles mehr. Diese deine Vorteile sind unermesslich groß, sind noch viel mehr als das und die sind unermesslich groß, wenn du mit Gott auf derselben Seite stehst. Dann sind die Vorteile unermesslich groß. Und eine andere seltsame Frage. Ja, Gott wird sich nicht ändern. Bei diesem Ganzen, Gott wird sich nicht ändern. So bleibt er. So wie beschrieben ist noch mehr. Aber andere, zweite seltsame Frage. Gibt es Nachteile für dich, dass Gott unveränderlich ist? Oder wünschst du dir, dass Gott sich ändern sollte? Gibt es Nachteile? Welche? Gibt es wirklich Nachteile dafür? Ich hoffe, dass am Ende der Predigt wir diese Frage etwas besser beantworten werden können. Lass uns zuerst die drei Fragen kurz anschauen. Begegne Gott, er ist unveränderlich, er ist immer noch heilig und gerecht. Zweiter Punkt, er ist immer noch gnädig und barmherzig und er ist immer noch der Herr und der Gebieter. Also, und das wird sich nicht ändern. Er ist das und es bleibt so. Da wird sich nichts ändern. Gott ist immer noch heilig und gerecht. Gott ist, sagt die Bibel, absolut heilig und absolut gerecht. Das ist nicht annähernd so, er ist 100% heilig. Das bedeutet sündlos, vollkommen, rein und absolut gerecht. Bei ihm gibt es keine Ungerechtigkeit. Da gibt es kein Versehen, gibt es keinen Fehler. Bei Gott gibt es nicht. Er ist absolut gerecht. Das ist eine feste Grundlage der biblischen Offenbarung Gottes. So ist Gott. Er ist nicht so wie die griechischen, römischen Götter, die Blödsinn machen zwischendurch und Fehler machen und was weiß ich da machen, Dummheiten machen. Nein, Gott ist nicht so. Er ist absolut heilig und absolut gerecht. In 1. Johannes 1, Vers 5 lesen wir, und das ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkündigen. Gott ist Licht und in ihm ist keine Finsternis. Wir sehen, nichts Dunkles gibt es in Gott. Und 5. Mose 32, 4, er ist der Fels, vollkommen ist sein Tun. Ja, alle seine Wege sind gerecht. Ein Gott der Treue und ohne Falsch, gerecht und aufrichtig ist er. In der Bibel gibt es ganze Menge von Bibelstellen, die in diese Richtung gehen, die das sagen. Gott ist heilig und er ist gerecht. Darüber debattiert man nicht. Das ist keine verhandelbare Sache. So ist es, so bleibt es. Nun aber für uns müssen wir weiterdenken. Wenn Gott so ist, er ist heilig und gerecht, wie kann ich vor ihm erscheinen? Dann muss ich ja auch heilig und gerecht sein. Nur dann kann ich bestehen vor ihm. Wenn ich vor dem Gott erscheine, er ist heilig und gerecht und ich bin nicht heilig und gerecht, dann ist aus für mich. Ich werde auf ewig verloren gehen. Um vor Gott so bestehen zu können, muss man so heilig sein, wie er heilig ist. Und so gerecht sein, wie er gerecht ist. In 1. Petrus 1, Vers 16 sagt uns das Wort Gottes, denn es steht geschrieben, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. So ist Gott, er wird sich nicht ändern. Das ist seine Vorstellung, seine Forderung, sein Maßstab. Er wird sie nicht herabsetzen, wegen mir, wegen dich, wegen mich, mir, weiß ich nicht. Das wird er nicht machen. Er bleibt heilig und gerecht. Und wer nicht so ist wie Gott, der ist auch nicht heilig und ist auch nicht gerecht. Wenn du nicht so bist wie Gott, dann bist du nicht heilig. Dann bist du nicht gerecht. Zum Beispiel nehmen wir in der Frage der Liebe. Liebst du deinen Nächsten so, wie Gott sie liebt, wie Gott dich liebt? Wenn du sagst, ja, ich versuch's gut, aber liebst du nicht immer, dann bist du nicht heilig. Dann bist du nicht gerecht. Geduld, bist du so geduldig wie Gott? Zu deinen Nächsten, wenn etwas läuft wie anders, als du dich vorgestellt hast. Was ist mit deiner Geduld? Verschwindet sie sofort? Du bist böse und aggressiv und unfreundlich? Oder geduldig? Bist du barmherzig, so wie Gott barmherzig ist? Oder bist du treu, so wie Gott in allen Bereichen, nicht nur in der Ehe, in allen Bereichen? Bist du ein treuer, zuverlässiger Mensch? Oder du versprichst etwas, hältst das gar nicht? Und jeder von vornherein, was er hat gesagt, kann ich vergessen, er wird sein Wort nicht halten. Bist du treu wie Gott? Bist du freundlich wie Gott? Sehen wir, Liebe, Geduld, Barmherzigkeit, Treue, Freundlichkeit, das sind alles Eigenschaften Gottes. Bist du so wie Gott? Wenn nicht, dann bist du nicht heilig und du bist auch nicht gerecht. Ich denke, wir müssen der Realität in die Augen schauen und nicht versuchen, das theologisch zu verdrehen und dann sagen, ja, aber das und jenes, was auch stimmen mag. Aber wenn du Gott begegnen willst, denke daran, er ist immer noch heilig und gerecht. Und deswegen eine Frage, die sehr angebracht ist, entspricht dein Leben seinen Maßstäben? Diese Frage wird uns helfen. Wenn Gott heilig und gerecht ist, entspricht dein Leben seinen Maßstäben? Nur eine ehrliche Antwort ist hier nützlich. Die korrekte Antwort, die richtige Antwort können wir natürlich sagen, ja, 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 das und jenes, aber ob das die Wahrheit ist, das weißt du und das weiß Gott. Der Heiligkeit und der Gerechtigkeit Gottes zu entsprechen, ist ohne Jesus Christus absolut unmöglich, liebe Freunde. So heilig zu sein wie Gott, so gerecht sein wie er, ohne Jesus Christus haben wir keine Chance, null Chance haben wir dabei. Null. Nur durch Jesus Christus werden wir heilig und gerecht. Und das ist das, was die Bibel lehrt. Zum Beispiel 1. Korinther 6, Vers 11. Aber ihr seid abgewaschen, ihr seid geheiligt, ihr seid gerechtfertigt. Seht ihr, Heiligung, Heiligkeit, Gerechtigkeit wurden in dem Namen des Herrn Jesus. In seinem Namen werden wir geheiligt und gerechtfertigt. 2. Korinther 5, Vers 21, denn Gott hat den, der vor keiner Sünde wusste, also Jesus, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm, in Jesus, zur Gerechtigkeit Gottes würden. Es gibt noch viele andere Bibelstellen, die das sagen. Deswegen brauchen wir Jesus. Deswegen ohne Jesus hat man null, keine Chance überhaupt vor Gott bestehen zu können. Nur durch Jesus, nur durch ihn. Er ist unsere Gerechtigkeit, er ist unsere Heiligkeit. In ihm, durch ihn haben wir die Chance, heilig und gerecht in Gottes Augen zu sein. Wenn wir das versuchen zu verstehen, dann sollen wir aufhören, weil Gott ist unbegreiflich, haben wir letzten Sonntag gehört. Verstehen kann man das nicht, aber das kann man erleben, erfahren, das kann man glauben. Das ist, was die Bibel sagt. Ohne Jesus Christus haben wir keine Chance, vor Gott zu bestehen. Deswegen musst du zu Jesus kommen, lieber Freund. Deswegen, lieber Bruder und Schwester, du musst immer zu Jesus gehen. Egal, was passiert in deinem Leben. Du musst immer wieder zu Jesus. Ich muss immer wieder zu Jesus kommen und sagen, Herr, ich will nicht. Wohin soll ich gehen ohne dich? Du hast die Worte des ewigen Lebens. Nur bei dir kann ich finden, das, was du erwartest von mir. Wir brauchen Jesus. Warum? Weil Gott unveränderlich ist. Gott wird seine Maßstäbe nicht ändern. Er ist immer noch heilig und gerecht. Deswegen die Frage, entspricht dein Leben seinen Maßstäben? Das ist eine sehr, sehr wichtige Frage, die wir nicht zu schnell abhacken sollten. Begegne Gott, er ist unveränderlich. Und das Zweite, er ist immer noch gnädig und barmherzig. Hier haben wir mehr Zuspruch oder mehr, die Sonne geht für uns ein bisschen auf, weil Gott gnädig und barmherzig ist. Das ist, Gottes Gnade und Barmherzigkeit sind starke Eigenschaften Gottes. Die sind absolut stark, auch felsenfest, genauso wie seine Heiligkeit und Gerechtigkeit, genauso stark ist, dass er gnädig und barmherzig ist. Zwei Beispiele, Psalm 103, Vers 8, barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Und Micha 7, Vers 18, wer ist ein Gott wie du, der die Sünde vergibt und dem Überrest seines Erbteils die Übertretung erlässt, der seinen Zorn nicht alle Zeit festhält, sondern Lust an der Gnade hat. Wir sehen, barmherzig, gnädig, Lust an der Gnade haben. Das ist unser Gott. Und er ist unveränderlich darin. Er bleibt so. Von Ewigkeit zu Ewigkeit bleibt er gnädig und barmherzig. Gottes Gnade und seine Barmherzigkeit übersteigen unser Denkvermögen. Wir haben nichts Vergleichbares unter uns, womit wir Gottes Gnade und Barmherzigkeit vergleichen könnten. Niemand von uns ist so gnädig wie Gott, obwohl es gibt natürlich sehr viele gnädige Menschen. Niemand von uns ist so barmherzig wie Gott, obwohl natürlich gibt es auch barmherzige Menschen. Aber so wie Gott, niemals. Stell dir vor, alle Sünden vergeben, alle, alles Böse, jede Bosheit vergeben, alles. Wer tut denn sowas? Alles? Auf immer vergeben. Oh, auf immer. Ja, niemals rausholen. Das ist, was wir so gerne machen. Wir sagen vergeben, aber dann ad acta haben wir die Information und bei Bedarf holen wir sie raus und gegen den anderen. Hier hast du. Gott vergibt auf immer. Er braucht keine Akten. Er bewahrt sie gar nicht. In die Tiefe des Meeres, haben wir gelesen, wirft er unsere Schuld. Und immer wieder vergeben, das ist absolut unbrauchbar für uns. Theoretisch, wir sagen ja, aber wer macht das schon von uns? Stell dir vor, Jesus gibt ein Beispiel, wo 7-mal am Tag dein Bruder kommt und sagt, sündig gegen dich. 7-mal. Wer hat das schon von uns erlebt? Dass eine Person 7-mal sündigt am Tag und kommt jedes Mal und sagt, verzeih. Da platzt uns die Geduld durch. Wahrscheinlich beim dritten Mal auf jeden Fall. Vielleicht beim zweiten schon. Und wir werden so gerecht sein. Wie schon zum dritten Mal. Und Jesus sagt 7-mal. Und Gott macht das immer wieder. Er vergibt uns immer wieder, immer wieder, immer wieder. Er sagt niemals, das ist jetzt zum letzten Mal, ich habe jetzt die Nase voll. Zu wem von uns hat Gott gesagt, ich habe die Nase voll von dir? Du kommst schon wieder mit deiner Sünde. Zu wem? So wie Gott kann, niemand ist von uns so barmherzig, so gnädig. Wie lange würdest du das tun? Immer wieder vergeben, alle Sünden auf immer, immer wieder vergeben. Wie lange wird das funktionieren? Gott ist barmherzig und gnädig. Und es gibt unter uns Menschen zwei grundsätzliche Reaktionen darauf. Wie reagieren wir darauf, dass Gott gnädig und barmherzig ist? Hier haben wir diese Überschrift, Gott ist gnädig und barmherzig. Das ist eine Wahrheit, ja. Und eine Reaktion, sie kann man so darstellen. Ja, das ist wunderbar, dass Gott gnädig und barmherzig ist. Das ist meine Chance zur Veränderung, zum Wachstum. Man nimmt diese Nachricht natürlich an als große Dankbarkeit und als eine Chance. Ja, Gott sei Dank, er ist gnädig und barmherzig. Jetzt hat es Sinn, Buße zu tun. Jetzt hat es Sinn, zu ihm zu gehen. Jetzt kann ich wachsen. Jetzt, ich kann verändert werden durch die Gnade Gottes, weil er gnädig und barmherzig ist. Also es ist eine große Hoffnung. Man ergreift es als eine Chance, um zu Gott zu gehen. Weil er gnädig und barmherzig ist. Eine zweite Reaktion darauf, dass Gott gnädig und barmherzig ist, kann so aussehen. Auch wunderbar, schön. Ich brauche keine Veränderung. Ich brauche auch keine Buße. Gott ist ja gnädig und barmherzig. Ist doch alles in Ordnung. Ist doch alles geregelt. Also mir kann nichts passieren. Er ist gnädig, er ist barmherzig. Und man gebraucht das als Anlass, zur Gleichgültigkeit, Anlass, einfach auf der Ferne, auf Distanz zu Gott zu bauen, zu bleiben. Diese erste Reaktion, das ist ein Anlass, zu Gott zu rennen. Die zweite Reaktion, Anlass, um auf Distanz zu bleiben. Von dieselbe Wahrheit, Gott ist gnädig und barmherzig. Du kannst so reagieren darauf oder so. Dabei natürlich übersieht man, was in der Bibel oft steht, wie zum Beispiel im Psalm 103, Verse 11 und 13. Denn so hoch der Himmel über der Erde ist, so groß ist seine Gnade über denen, die ihn fürchten. Wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, welche ihn fürchten. Über wen ist Gott gnädig und barmherzig? Über die, die ihn fürchten. Das übersieht man oft. Man schaut nur, Gott ist gnädig und barmherzig, alles in Ordnung. Aber wie ist bei mir? Fürchte ich ihn? Habe ich Gottesfurcht? Darauf achtet man nicht, aber die Bibel tut das. Sie sagt, denen, die ihn fürchten, über die ist er gnädig und barmherzig. Also Gott ist unveränderlich. Er ist immer noch gnädig und barmherzig. Ist das für dich Anlass zu Wachstum oder zu Austrede? Anlass zur Veränderung? Zu Buße oder Anlass zu Gleichgültigkeit? Auch hier deine ehrliche Antwort ist sehr, sehr wichtig. Diese Antwort brauchst du nicht uns beantworten, nicht mir, nicht anderen, sondern dir selbst und vor Gott. Begegne Gott, er ist unveränderlich, er ist immer noch heilig und gerecht und er ist immer noch gnädig und barmherzig. Und das Dritte, er ist immer noch der Herr und der Gebieter. Gott ist absolut allmächtig und alles gehört ihm. Alles, Sichtbare und Unsichtbare, gehört ihm. Er ist der Herr, er ist der Gebieter. Menschen tun so, als ob es keinen Gott gäbe und behaupten das. Das ist natürlich sehr, sehr töricht und kurzsichtig. Wem gehört denn das alles, wenn nicht Gott? Alles gehört ihm. Es gibt auch nichts Unmögliches für ihn. Zwei Bibelstellen, die so deutlich das zeigen. Jeremia 32, Vers 17, da spricht der Prophet zu Gott. Ach Herr, Herr, siehe, du hast den Himmel und die Erde gemacht und deiner großen Kraft und mit deinem ausgestreckten Arm. Dir ist nichts unmöglich. So eine Behauptung, die absolut richtig ist. Und im gleichen Kapitel spricht jetzt Gott über sich. In Vers 27, siehe, ich, der Herr, bin der Gott alles Fleisches. Sollte mir irgendetwas unmöglich sein? Eine rhetorische Frage, die Antwort lautet nein. Für dich ist alles möglich, du kannst alles. Ist Gott tatsächlich allmächtig? Es gibt eine alte, schlaue Frage, die man im Altertum schon, also im Mittelalter, so gestellt hat, um zu beweisen, dass Gott doch nicht allmächtig ist. Die Frage lautet so: Kann Gott einen Stein erschaffen, den er nicht hochheben könnte? Und jetzt, wie du antwortest, Gott ist dann nicht allmächtig. Entweder kann er so einen Stein nicht erschaffen oder er erschafft ihn und kann nicht hochheben, ist er auch nicht allmächtig. Aber es gibt eine schlichte Antwort darauf. Ja, er kann es und er wird den Stein hochheben. Ihr seid so still, ja? Ihr sollt euch freuen darüber. Gut. Also Gott ist allmächtig, tatsächlich. Das ist eine Tatsache, das ist kein Wunschdenken, das ist eine Realität. Und der eigentliche Herr und der uneingeschränkte Gebieter über alles Sichtbare und Unsichtbare ist Gott. Er ist der Herr, er ist der Herrscher, der Gebieter und auch über dich. Er ist der Gebieter und der Herrscher. Nicht du, nicht das Gesundheitsamt, nicht das Grundgesetz, nicht irgendwelches Ministerium. Er ist der Herrscher, der Gebieter über dich. Und daran wird sich nichts ändern. Er ist unveränderlich. Also Gott ist immer noch der Herr und der Gebieter, auch über dich. Wie wirkt sich das auf dich aus? Wie fühlst du dich dabei? Befreit oder eingeengt? Ist diese Wahrheit, dass Gott über dich der uneingeschränkte Herrscher ist, beruhigt es dich, tröstet es dich oder versetzt es dich in Panik und Angst? Auch hier ist eine ehrliche Antwort sehr, sehr wichtig, damit du zu guten, richtigen Entscheidungen kommst. Jedes Wunschdenken oder Schönreden ist hier absolut fatal. Begegne Gott, er ist unveränderlich und Gott ist immer noch der Herr und der Gebieter. Fühlst du dich dabei befreit oder eingeengt? Gott ist unveränderlich. Ist das für dich gut oder schlecht? Kommen wir zu unserer Frage am Anfang. Das wird, ob das für dich gut ist oder schlecht, das wird davon abhängig sein, wo du stehst. Stehst du auf der Seite Gottes oder stehst du auf einer anderen Seite, auf irgendwelchen anderen Seite? Davon wird das abhängig. Und das wird davon abhängig sein, wer Gott für dich ist. Ist er dein Herr? Ist er dein Erlöser? Dein Vater? Oder ist er dein Richter und dein Gegner? Davon wird es abhängig sein, ist das gut oder schlecht, dass er sich nicht ändert. Gott wird sich nicht ändern. Wir sehen, dass es auch Nachteile geben kann, dass Gott unveränderlich ist. Nachteile dafür, welche könnten es sein? Das kann man schlecht so konkret bezeichnen, welche Nachteile, aber es bezieht sich darauf, in welche Beziehung du zu Gott stehst und wie du über Gott denkst. Daher entstehen riesige Nachteile. Zum Beispiel, wenn dir an Gott etwas nicht gefällt. Gott wird sich nicht verändern. Oder wenn die Wege Gottes dir nicht gefallen und sagst, ich bin nicht einverstanden mit dem und dem. Gott wird sich nicht ändern. Oder wenn du mit Gott nicht einverstanden bist. Du kannst diskutieren, wie viel du willst. Gott wird sich nicht ändern. Das ist ein Riesennachteil für dich, nicht für Gott. Oder wenn du mit Gott nicht zufrieden bist. Oder wenn du von Gott enttäuscht bist. Ich habe so gebetet, ich habe so gehofft, ich habe so gewünscht, ich habe nur das und das gewünscht und ich habe das nicht bekommen. Ich bin enttäuscht von Gott. Gott wird sich nicht ändern. Wenn du auf Gott wütend bist, zornig bist, dann hast du ein Riesenproblem. Wenn diese Zustände auf dich zutreffen, hast du ein Riesenproblem. Gott wird sich nicht ändern. Das ist das Problem. Also Gott wird nicht nachgeben. Er ist unveränderlich. Und deine Nachteile, die sind unermesslich groß. Wenn du mit Gott nicht auf derselben Seite stehst, dann sind deine Nachteile unermesslich groß. Die kann man gar nicht beschreiben. Du bist der absolute Verlierer. Wenn du nicht mit Gott auf der gleichen Seite stehst, Gott wird sich nicht ändern. Also, wo stehst du? Stehst du auf der Seite Gottes oder auf einer anderen Seite? Gott ist unveränderlich. Er hat keinen Bedarf an Veränderung. Wir aber haben einen großen Bedarf an Veränderung. Und wir sind veränderbar. Gott sei Dank, dass wir veränderbar sind. Es wäre schrecklich, wenn wir nicht veränderbar wären. Dann hätten wir keine Hoffnung auf Rettung. Aber wir sind veränderbar. Gott rettet uns nicht nur, um zu retten, sondern auch, um uns zu verändern. Und weil jeder von uns Veränderung bitter nötig hat, deswegen wünsche ich jedem von uns, wenn wir Gott begegnen, der unveränderlich ist, dass wir Veränderung erfahren, dass wir uns verändern lassen durch die Begegnung mit dem unveränderlichen Gott. Wie sehr brauchen wir diese Veränderung? Du brauchst es, ich brauche es. Zum Beispiel in deiner Ehebeziehung, wie ist es da? Das, was dein Ehepartner, wo er sich ändern muss, das weißt du sehr gut. Aber du brauchst auch Veränderung. Umgang mit deinen Kindern, brauchst du da nicht Veränderung? Bist du da so wie Gott? Deinen Geschwistern, Freunden, Gemeinde, Gott selbst, Umgang mit Gott. Wie viel Veränderung brauchen wir, jeder von uns? Und diese Veränderung ist nur durch Jesus Christus möglich. Nur durch ihn. Nicht durch uns selbst. Wir können das nicht. Weil Jesus Christus ist derselbe. Gestern, heute und auch in der Ewigkeit. Möchtest du verändert werden? Begegne Gott. Amen. Lass uns jetzt noch Zeit nehmen für Gebet. Für das Abendmahl können wir Gott danken. Für Gott danken, für die Möglichkeit der Veränderung und dass er unveränderlich ist. Wer beten möchte, bitteschön, kann man nach vorne kommen oder von Platz her. Lass uns etwas Zeit, ein paar Minuten Zeit dafür nehmen, Gott ehren in Gebeten. Bitte, wir stehen dazu auf. Herr Jesus, wir danken dir, dass du unveränderlich bist. Und wir danken dir, dass wir veränderbar sind. Herr, wir möchten dich sehr, sehr oft begegnen, um dich zu ehren und um uns verändern zu lassen. Segne uns dabei bei dieser Erkenntnis, dass du dich nicht ändern wirst. Dir sei die Ehre dafür. Amen.